Dankeschön, dass ihr uns so gut hineinnimmt mit den wesentlichen Stichpunkten auch dieser Predigt, wo es um Gott den Vater geht, um das Zuhause geht. Schön, freut mich sehr. Passionszeit, Osterzeit in der Moga. Wie schaut es aus? Wann ist Ostern? Wir streben ja fleißig auf Ostern zu. Heute in 3 Wochen ist Ostersonntag. Und wir nähern uns Ostern durch zum Beispiel 2 Predigten über die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Das ist heute und am kommenden Sonntag der Fall. Und dann wird es beim Sonntag geben, wo der Einzug Jesu in Jerusalem eine Rolle spielt. Karfreitag werden wir abends gemeinsam feiern mit 3 verschiedenen Gemeinden, mit der russischsprachigen Gruppe, mit der rumänischen Gemeinde und mit der Moga, wo wir auch deutlich machen, dass Christus der Herr ist über alle Völker und Nationen und für jeden gestorben ist. Und Ostern, ein Osterfrühstück und dann ein schöner Ostergottesdienst mit Taufe. Was für eine spannende, intensive Zeit in diesen Wochen. Ich freue mich sehr darüber. Abschiedsreden Jesu. Ich möchte dazu einen Bibeltext vorlesen aus Johannes 14, die Verse 1 bis 9 nach der Basisbibel. Zum Mitlesen wird es auch projiziert. Ich lese mal. Jesus sagt, lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen, ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Ort, den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg wissen? Jesus antwortete ihm, ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt als mich. Wenn ihr mich wirklich kennt, dann werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt habt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Jesus antwortete ihm, jetzt bin ich schon so lange mit euch zusammen und du kennst mich immer noch nicht wirklich, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da verlangen, zeig uns den Vater? Die Abschiedsreden Jesu nehmen einen großen Teil des Johannesevangeliums ein. 3 Kapitel sind es, von Kapitel 14 bis Kapitel 16. Es ist eine Rede an alle Jünger. Und mehrfach wird diese Rede Jesu an seine Jünger durch Zwischenfragen unterbrochen. Jünger, die dauernd dazwischen fragen. So wie wir das ja auch machen, wenn wir zuhören oder wenn Gott uns etwas zu sagen hat, wir dürfen noch zwischenfragen. Abschiedsreden, so wie diese hier, waren in der Antike übrigens sehr beliebt. In Memoriam, sagte man, zur Erinnerung an große Männer, wurden die aufgezeichnet und der nächstfolgenden Generation weitergegeben. Da geht es um Mahnungen, Verfügungen oder sogar Testamente, also das, was wichtig ist, zu behalten. Die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium sind allerdings mehr als das, denn sie beginnen zunächst als interne Rede an den Jüngerkreis, aber sie werden bedeutend für die erste christliche Gemeinde nach Ostern. Und sie verlieren auch nichts an der Bedeutung für uns, sofern wir Jüngerinnen und Jünger Jesu sind. Die Abschiedsreden Jesu, wer die liest, stellt fest, sind emotional, mit allen Facetten. Jesus spricht aufgewühlt, ängstlich, ermutigend, tröstend und stärkend. Und dasselbe tun die Jünger auch mit ihren Fragen. Diese Emotionen schwingen überall mit. Wie gut, dass Jesus nichts Fremdes, was auch uns betrifft, was auch wir empfinden können. Und der Platz dieser Abschiedsreden bis heute? Die Passionszeit auf Karfreitag und Ostern hin. Und diese langen Abschiedsreden, die hier beginnen mit lasst euch im Herzen keine Angst machen, glaubt an Gott und glaubt auch an mich, sie enden in Johannes 16, Vers 33 mit diesen Worten, wo Jesus sagt, das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten, aber verliert nicht den Mut. Ich habe diese Welt besiegt. Und nun schauen wir uns einzelne Facetten dieser Abschiedsrede aus Johannes 14, 1 bis 9 an. Da sind viele Themen angesprochen. Ich möchte mit euch mal hinschauen. Schauen wir mal. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Ihr müsst jetzt nicht antworten, aber ich stelle die Frage trotzdem. Wer von euch glaubt an den Teufel? Wir glauben ja nicht an den Teufel. Denn Christen glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, es ist ein Unterschied. Wir können glauben, dass es den Teufel gibt. Aber wer an jemanden glaubt, der bekennt sich zu ihm. Insofern ist Sprache an dieser Stelle wichtig. Also wer sich jetzt gemeldet hat, kein Problem, nochmal hinhören, worum es beim Glauben geht. Christen glauben nicht an den Teufel. Christen glauben an Jesus Christus, ihren Herrn. Jesus Christus, zu ihm bekennen wir uns, wenn wir sagen, ich glaube an Gott und an Jesus. Dass der Teufel uns begegnet und herausfordert, das ist unbestritten. Also wer sich da gemeldet hat, dem muss das nicht peinlich sein. Der Cartoon soll das veranschaulichen. Wer an Gott glaubt und sich zu Jesus Christus bekennt, kann es halten wie Martin Luther. Der hat mal gesagt, wenn ich den Teufel nicht mit ernsten Worten und mit der Schrift in die Flucht schlagen konnte, habe ich ihn oft verjagt durch Possenreißerei. Ich glaube, dass er dann doch ein entspanntes Verhältnis zum Teufel hatte, der Martin Luther. Und dass wir es auch an dieser Stelle leicht nehmen dürfen. Und dass Possenreißerei, das ist die alte Sprache des späten Mittelalters, dass es das auch bei uns gibt. Das Osterlachen zum Beispiel in der Ostkirche spiegelt das genau wider. Da wird der Tod und der Teufel ausgelacht. Und ich glaube, das Einzige, was es in der Hölle nicht geben wird, ist Humor und das Lachen. Also, wenn ich den Teufel nicht mit ernsten Worten mit der Schrift in die Flucht schlagen konnte, habe ich ihn oft verjagt durch Possenreißerei, sagt Luther. Und Jesus macht Mut in dieser Abschiedsrede. Und dieser Mut ist mehr als das Pfeifen im dunklen Wald. Dieser Mut überwindet die Angst im Herzen. Und wenn Johannes hier vom Herzen schreibt an dieser Stelle, er ist ja auch Theologe, dann schreibt er das in seinem Evangelium nur in dieser Situation. Und zwar mit dem Hintergrund des alttestamentlichen jüdischen Verständnisses. Da, wo Gemüt, Wille, Entschlusskraft zu Hause sind, unser innerstes Wesen, da ist die Angst. Aber lasst euch im Herzen keine Angst machen, habt keine Angst. Und Jesus sagt nun sein Wort gegen die Angst, die er ja selbst verspürt hat in seiner Passion. Also Jesus hatte ja auch Angst. Und wir kennen das ja auch hin und wieder in unserem Leben, diese Angst. Sehr unterschiedliche Facetten kann sie haben. Aber Jesus erinnert uns hier an etwas, mit dem wir gut vertraut sind. An Gott, den Vater und an unseren Herrn Jesus Christus. Es geht um einen Glauben, der in Christus gegründet ist und an Jesus Halt gewinnt. Und von dem Karl Barth zur Zeit der Diktatoren des 20. Jahrhunderts sagte, es wird regiert. Es gibt Mächtige in dieser Welt, auch heute noch gibt es Diktatoren und Herrscher und irgendwelche Staaten, die sich so deklarieren, obwohl sie keine sind. Und sie arbeiten mit der Angst der Menschen. Es wird regiert. Das ist ein christliches Glaubensbekenntnis. Gott ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Und dieser Glaube an Jesus und an Gott ist untrennbar miteinander verbunden. Wird der Glaube an Gott erschüttert, betrifft es auch den Glauben an Jesus. Wird der Glaube an Jesus erschüttert, macht das auch was mit unserem Glauben an Gott. Insofern glaubt an Gott, glaubt auch an mich, lasst euch nicht erschüttern, vertraut fest auf Gott und seinen Christus. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dieses Transparent hängt da jetzt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Sollte ja eigentlich vorne an der Fassade hängen. Das war ja im Gemeindebrief schon mal so beschrieben. Wie gut, dass es da noch nicht hängt, sondern jetzt erstmal hier seinen Platz hat. Es hat zu tun mit der Vision der MOGA. Wir haben ja in den Gemeindeforen in letzter Zeit daran gearbeitet. Und das hat uns ja lange beschäftigt. Und was hat diese MOGA-Vision und diese Leitsätze Glaube, Liebe, Hoffnung mit den Abschiedsreden zu tun? Ich möchte es mal versuchen zu beschreiben. In der MOGA-Vision heißt es gelebter Glaube. Das heißt, es geht um den Glauben an Gott, unsere Beziehung zu ihm. Und dadurch werden wir zu starken und mutigen Persönlichkeiten. So ist es in der Vision formuliert. Und genau darum geht es. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Habt keine Angst in euren Herzen. Und dann, und da schauen wir gleich ein bisschen vor in den nächsten Teil der Abschiedsrede, da heißt es Gemeindezentrum als Lebenszentrum. Das könnt ihr gerne nachlesen. Und es ist wichtig, sich damit auch zu befassen. Dort wird die Gemeinde beschrieben als Raum zum Arbeiten, zum Beten, zum Bibellesen, zum Hören, zum Stillwerden, zum Feiern, zum Reden, Weinen, Lachen und Spielen. Teil der Mora-Vision. Und das hat auch mit den Abschiedsreden Jesu zu tun. Das werden wir gleich sehen. Von uns hat natürlich jeder, so haben wir das gerade auch im Kinderbeitrag gemerkt, jeder hat in der Regel eine eigene Wohnung, ob sie Eigentum ist oder gemietet, wir haben einen Platz zum Leben. Wie wäre es, wenn die Gemeinde als Lebenszentrum da ist, als ein Vorgeschmack auf mehr, als ein Übungsfeld für das Zuhause unseres Lebens? Und da möchte ich mal in den nächsten Abschnitt schauen. Die IKEA-Werbung hat vor einigen Jahren diesen Satz geprägt: Das Zuhause deines Lebens. Da gab es sogar Videoclips zu, das war an Prospekten zu sehen, das Zuhause deines Lebens. Mit dem Ziel, wir verkaufen dir mehr als Möbel. Wir verkaufen dir ein Lebensgefühl. Wir verkaufen dir eine Lebensphilosophie. Du gehörst zur Generation IKEA und das schon seit Jahrzehnten. Ich glaube, es gibt keinen, der hier ist, der nicht einen Gegenstand von IKEA in seinem Haushalt hat und auch weiß, wo er den gekauft hat und auch vielleicht den IKEA-Prospekt daheim hat. IKEA hat eine geniale Strategie der Werbung gefahren. Sie haben gesagt, wir machen den Katalog so handlich und geben in jeden Haushalt, dass der auf keinem Wohnzimmertisch fehlen darf. Der hat da seinen Platz. Wir verkaufen das Zuhause deines Lebens. Das sollst du dir gestalten. Ich möchte der IKEA-Werbung, das Zuhause deines Lebens, mal die Jesus-Werbung gegenüberstellen. Die ist nämlich mehr als eine Lebensphilosophie. Und doch geht es um das Zuhause deines Lebens. Ich glaube, da hat IKEA was ganz Wesentliches erkannt. Großes Lob an die Werbetechniker und die Werbeleute von IKEA. Die sind genial. Aber Jesus ist genialer. Jesus will uns nämlich nichts verkaufen. Er will uns nichts verkaufen, was vergänglich ist, was wir irgendwann uns selbst zusammenbasteln, wo eventuell Teile übrig bleiben oder Teile fehlen oder wo wir die Bauanleitung nicht verstehen oder fragen müssen. Jesus ist auch nicht jemand, der irgendwie Ersatzteile für eine gewisse Zeit verfügbar macht oder der sagt, schmeiß jetzt diese Möbel raus, es gibt ein neues Modell. Jesus' Werbung ist anders, mehr als eine Lebensphilosophie. Jesus will uns nichts verkaufen, das vergänglich ist, sondern uns vorbereiten auf ein Leben mit ihm, auf ein echtes Zuhause deines Lebens. Darum geht es Jesus. Das Zuhause deines Lebens ist nämlich letztlich nicht durch Einrichtungsgegenstände bestimmt, sondern das Zuhause deines Lebens im Sinne Jesu ist durch Beziehungen bestimmt, durch das Vaterhaus Gottes, wo es viele Wohnungen gibt. Ich möchte auch hier mal fragen, braucht ihr euch nicht zu melden, aber vielleicht denkt ihr dran oder kennt jemanden, den das betrifft. Wer von euch in einem Gemeindebau wohnt hier in Wien? Das ist ein großes Bauprojekt gewesen vor etwa knapp 100 Jahren. Ich bin auch beim Gemeindebau gemeldet, seit fast 8 Jahren. Ich habe meine Wohnung, wo ich mich sehr wohl fühle, wo ich zu Hause bin. Und das war auch gut, dort einzuziehen. Aber interessant ist, dass ich immer noch auf der Warteliste bin, seit fast 8 Jahren. Und nichts gehört habe von dort, dass da irgendwo mal was frei wird. Nicht, dass ich jetzt die Absicht hätte, da hin zu übersiedeln in eine Gemeindebauwohnung. Aber ich bin auf der Liste. Und ich habe so gehört, man muss die richtigen Beziehungen haben, um eine Wohnung zu bekommen. Oder wenn aus deiner Familie jemand so eine Wohnung hat, man kann die weitergeben. Deswegen ist es schwer, in diese Wohnung ranzukommen. Oder man kann sich bewerben. Da muss man dann auch wirklich dann hinterher sein. Ich glaube, bei Gott gibt es eine andere Art von Gemeindebau. Ohne Wartezeiten, ohne Freundelwirtschaft, ohne Bewerbungslisten. Gottes Haus ist offen. Eine andere Art von Gemeindebau. Das Haus des Vaters, von dem Jesus hier spricht, ist groß. Es ist so groß wie das Herz des Vaters. Dieses Haus des Vaters ist so groß als Macht- und Liebesbereich des Vaters, als Raum der Liebe, die unendlich groß ist. Und wie wäre es, sich mal auf ein Leben in dieser WG, in dieser Wohngemeinschaft vorzubereiten, mit Jesus und miteinander? Wie gut, wenn ein Haus nicht davon lebt, dass ich da alleine bin, sondern dass Jesus in meinem Haus ist, dass er uns willkommen heißt, dass die Türen offen sind. Ich erlebe auch immer wieder, dass wir teilweise Türen voneinander zuschließen. Uns nicht in unser Leben schauen lassen oder sagen, das ist mein Bereich, da hast du nichts verloren. Wie wäre es, diese Hausgemeinschaft Gottes anders zu erleben. Eine WG mit Jesus und miteinander und jetzt schon Nachbarschaft zu üben, als Geschwister in Christus, wo man die Tür nicht zusperren muss, wo man keine Angst hat, dass einem die Schuhe vor der Wohnungstür gestohlen werden, wie mir das letzte Woche passiert ist. Kann alles passieren, das passiert im Vaterhaus Gottes nicht. Und was mir auffällt, was mit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies begann, das kommt jetzt zum Ziel im Haus des Vaters. Willkommen daheim. Und das schon jetzt. Schauen wir mal weiter. Die Jünger müssten ja eigentlich wissen, wohin Jesus geht. Er hat es ihnen ja erklärt, oft genug erzählt und sie darauf vorbereitet. Gerade eben noch hat Jesus gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und doch stellt dieser Thomas schon wieder eine Frage. Obwohl er es doch wissen müsste. Andererseits, es ist gut, wenn auch Jünger Jesu bis heute fragend bleiben und sich nicht mit schnellen Antworten zufrieden geben oder nachfragen, was heißt das denn eigentlich? Wie ist das, fragend zu bleiben, um dann auch offen zu bleiben für die Antwort, die Jesus gibt? Und die Antwort, die Jesus gibt, er sagt, ich selbst bin der Weg. Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Vater, der zum Vater führt als mich. Diese Antwort Jesu ist der Höhepunkt der johannäischen Theologie. Wir kennen ja viele Ich-Bin-Worte, die finden sich alle im Johannesevangelium. Ja, da, vielleicht schauen wir mal, welche Ich-Bin-Worte kennt ihr? Jetzt dürft ihr gerne antworten. Die Tür. Der gute Hirte, das Licht der Welt. Das Brot des Lebens. Auferstehung und das Leben. Bitte? Weinstock, die Reben, der gute Hirte, Weg und Wahrheit und Leben. Das ist genau die Spitzenaussage an dieser Stelle. Und gleich am Anfang der Abschiedsreden Jesu. Sehr deutlich. Höhepunkt der johannäischen Theologie. Eine der großartigsten Aussagen Jesu. Mit absoluter Schärfe und wirklich Absolutheit. Da gibt es nichts zu argumentieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Jesus. Das ist indiskutabel. Und von diesem Ziel, Wohnung in Gottes Haus, zu diesem Ziel gibt es nur einen Weg, der Jesus selbst ist. Religionen wollen ja, und dazu die Karikatur, Religionen wollen ja verschiedene Wege zu Gott oder ins Nirvana, je nachdem, was man glaubt, zeigen. Und die Sehnsucht nach Transzendenz und nach Ewigkeit ist uns Menschen ins Herz gelegt, weil da kommen wir eigentlich her, weil Gott uns für Gemeinschaft mit ihm und der Ewigkeit geschaffen hat. Uns ist das nur verloren gegangen durch den Sündenfall, aber es ist trotzdem in uns drin. Die Menschen streben nach Ewigkeit, nach Transzendenz, nach Dingen, die ihr Leben tragen, wo wir eine Perspektive haben. Wie sieht diese Perspektive aus? Verschiedene Wege zu Gott soll es geben. Und diese Sehnsucht nach Gott hat Gott selbst in unsere Herzen gelegt. Aber Jesus ist kein Religionsstifter, der einen bestimmten Weg empfiehlt. Jesus ist auch kein Religionsstifter, der sagt, ihr müsst euch alle an meine Ordnungen halten, dann kommt ihr schon ins Paradies. Er ist nicht einer, der einen bestimmten Weg empfiehlt, sondern er selbst ist der Weg. Jesus ist auch kein Guru, der irgendeine Wahrheit erkannt hat für sich und dann weitervermittelt über Jahrhunderte. Er selbst ist die Wahrheit in Person. Jesus ist auch kein Lebensberater, der verschiedene Techniken und Philosophien kennt. Er selbst ist das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Frau Merkel hat mal davon gesprochen, dass etwas alternativlos ist in der Flüchtlingsproblematik. Was den Weg zu Gott betrifft, ist Jesus alternativlos. Es gibt keine Alternative dazu. Das Schöne ist auch dabei, wenn in meines Vaters Hause viele Wohnungen sind, wie Jesus es sagt, dann werden wir eines Tages Gott persönlich begegnen. Das gibt es in keiner anderen Religion, dass Menschen ihrem Schöpfer und Herrn direkt gegenüberstehen und begegnen. Das gibt es nur im christlichen Glauben, weil Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und das führt zum Vater. Johannes Chrysostomus, der hat im 4. Jahrhundert gelebt, war ein berühmter Prediger damals, ist heute in der Ostkirche einer der großen Heiligen. Sein Name heißt Goldmund, weil er wirklich goldene Worte gefunden hat. Der hat mal Folgendes zu dieser Stelle gesagt. Er sagt, Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann heißt das, diese Wahrheit und das Leben garantieren oder stehen ein für die Verheißung, dass Jesus auch der Weg ist. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann kann er sich nicht täuschen. Diese Wahrheit täuscht nicht. Und weil Jesus das Leben ist, kann uns der Tod auf diesem Weg nicht aufhalten. Ja? Jesus ist die Wahrheit, die kann nicht täuschen. Und weil Jesus das Leben ist, kann uns der Tod auf diesem Weg nicht aufhalten. Jesus ist alternativlos, der alleinige Weg, wenn es darum geht, Gott zu kennen. Dieses Kennen, von dem hier noch gesprochen wird, wenn ihr mich wirklich kennt, dann werdet ihr auch meinen Vater kennen, ist nicht die intellektuelle Dimension. Ich kann Gott mit meinem Verstand nicht fassen, Gott ist viel größer. Ich kann Gott nicht intellektuell greifen. Aber es geht darum, dieses Kennen beschreibt eine volle Gemeinschaft mit Gott. Und die kann ich jetzt schon erfahren, durch Jesus Christus. Schauen wir nochmal weiter, und das ist der Schlussabschnitt jetzt. Thomas fragte nach dem Weg. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Philippus fragte nach dem Vater. Zeige uns Gott, sagt er. Ich denke, dass dieser Wunsch nach unmittelbarer Gotteserfahrung uralt ist und auch in uns Menschen angelegt ist. Menschen sehnen sich nach Gott und Gottes Begegnungen. Zum Beispiel die Zeichenforderung an Jesus durch seine Kritiker hat damit zu tun, mit einer unmittelbaren Gotteserfahrung. Oder wenn Mose zur Vergewisserung seines Glaubens darum bittet, zeig mir deine Herrlichkeit. Andererseits nötigen mir solche Wünsche höchsten Respekt ab und machen mir auch Angst. Wie viel Gotteserfahrung wollen wir wirklich? Wenn wir das, was wir singen und beten, wenn das Wirklichkeit wird, halten wir das überhaupt aus? Dass Gott uns wirklich so unmittelbar begegnet, halte ich für eine enorme Herausforderung. Wenn Gott uns seine Wahrheit über uns direkt sagt und uns damit konfrontiert, halten wir das aus? Ertragen wir das? Es ist erschütternd und gefährlich, Gott zu begegnen. Und können wir so, wie wir sind, als sündige Menschen, Luther sagt, simul justus et peccator, zum einen gerechtfertigt und doch Sünder, können wir Gott gegenüberstehen? Geht das überhaupt? Und gleichzeitig, wenn ich die Worte Jesu höre und dieses Bild sehe aus einem Jesusfilm, Jesus im Kreis seiner Jünger, Männer und Frauen, vertraut mit seiner Stimme, mit seiner Botschaft, mit seinem Geist, mit dem Herzen Gottes. Sie haben ja genau diese Begegnung gehabt. Und die Antwort Jesu auf die Frage lautet, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das ist an dieser Stelle die Einzigartigkeit Gottes, die man schnell übersieht, dass wir hier es mit einem lebendigen Gott zu tun haben, als Vater und als Sohn. Weil Gott in sich lebendig ist als Vater und Sohn. Und dass der Vater in seiner Liebe schließlich am deutlichsten erkannt wird im Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. Und darauf steuern wir ja zu in diesen Wochen. Im Tod für unsere Sünden und in der Auferstehung zu unserem Leben. Wie können wir also den Vater heute sehen und was stärkt unseren Glauben? Ich denke, dass die Begegnung mit Jesus Christus möglich ist und auch geschieht, wenn jemand sich zu Jesus Christus bekennt und entdeckt, dass Jesus nicht nur ein Weg irgendwie im Rahmen einer Philosophie ist, sondern dass er der Weg wirklich selber ist und nicht einen Weg empfiehlt, sondern Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch ihn. Und das entdecke ich natürlich, wenn ich auch die Schrift studiere, die Bibel lese. Da möchte ich schließen mit einem Satz aus der Barmer Theologischen Erklärung von 1934, geschrieben in schwieriger Zeit, wo vieles zur Disposition stand, was auch den Glauben betrifft. Dort hat man Folgendes formuliert, und damit möchte ich schließen, letzter Satz für heute. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Amen.